So, wieder Freitag, wieder Business Lunch. Diesmal sind die Best Pros räumlich voneinander getrennt. Ich bin hier schon mal in südlichen Gefilden unterwegs, ein paar Sachen vorzubereiten für unsere Mastermind, die bald ansteht. Tom ist am anderen Ende der Welt sozusagen in Norddeutschland und hält dort die Stellung. Und wir haben uns heute, da wir nicht so gemütlich zusammensitzen wie sonst, nicht mehr den ganzen Tag hier mit italienischen, oder mit mich kulinarisch italienisch verwöhnen lasse, das ein bisschen fies ist, haben wir heute gedacht, machen wir für euch ein kleines Q&A-Special. Und da Podcasts ja nicht interaktiv sind, machen Tom und ich das wie so ein Ping-Pong-Spiel. Das heißt, wir stellen uns gegenseitig mal ein paar Fragen, wie der andere dazu steht, und hoffen, über die Antworten euch ein bisschen Content zu liefern, wie immer, der euch weiterhilft und euch uns gewogen hält, sozusagen. Hallo Tom, zugeschaltet aus dem Studio in Norddeutschland an der Küste. Hi, grüß dich, wie geht's dir?
Ja, hi, grüß dich, Peter. Ja, genau, ich halte die Stellung hier in Norddeutschland, während du da unten die Lage abcheckst und alles vorbereitest für unsere Mastermind. Genauso sieht's aus. Und ja, mir geht's bestens, bisschen angeschlagen, stimmtechnisch, aber ich denke, das wird uns heute nicht daran hindern, einen genialen Podcast rauszuhauen. Und ja, ich freue mich auf die Q&A-Session. War ja so eine kleine Idee von dir, dass du immer gesagt hast, ey, wäre doch geil, wenn. Und ja, von daher, wie die Leute es von uns kennen, haben wir nicht großartig viel vorbereitet, sondern wir werden einfach da so ja straight reinstarten.
Yes, genau. Wer soll denn starten? Wer soll denn die erste Frage raushauen? Wir haben ja ausgemacht, man kann die Frage auch zurückgeben, wenn es das Themengebiet des anderen auch betrifft, oder ansonsten natürlich auch sich was Eigenes ausdenken, so wo man eben denkt oder meint, da könnte der andere ein bisschen Learning liefern für unsere Zuhörer.
Ja, also ich kann wegen mir wohl anfangen. Ja. Meine Frage an dich wäre, was ist der größte Fehler, wenn man anfangen möchte, verkaufen zu lernen? Also was ist der größte Fehler, den man am Anfang machen kann, wenn man noch kein Verkäufer ist und damit starten möchte?
Ah, ja, beliebtes Thema bei mir, Lieblingsthema sozusagen, nach 35 Jahren im Verkauf. Der größte Fehler ist zu denken, brauche ich ja nicht können, weil ich kann die Inserate schalten. Oder das Ganze kann man auch noch toppen, brauche ich ja nicht können, weil ich stelle mir Leute ein, die es können, und die machen das dann für mich. Warum dreht es mir in beiden Fällen immer so den Magen ein bisschen um? Ganz einfach, schalte ich Inserate. Das ist so, wie wenn ich mit der Gießkanne irgendwo hinschütte. Gerade heutzutage, ich habe keine festgelegten Reichweiten mehr wie noch vor ein paar Jahren, egal ob ich Print oder natürlich heutzutage Social Media Inserate schalte. Das heißt, ich streue sehr breit und ich erwische nicht unbedingt meine Zielgruppe. Ich kenne meine Zielgruppe auch gar nicht, weil ich habe ja noch nicht versucht, ihnen was zu verkaufen. Das heißt, ich versuche es über einen Inserat, ohne zu wissen, was genau brauchen die eigentlich. Ich stelle mir jemanden ein, der verkaufen kann, prinzipiell eine gute Idee, und da stellen wir mal, ich mache den größtmöglichsten Schachzug aller Zeiten, den ich noch machen kann, und ich stelle jemand wie mich ein. Ein Urgestein im Verkauf, behaupte ich jetzt einfach mal, ich liebe Verkaufen, ich bin Vollblutverkäufer, ich kann alles verkaufen, verkaufe aber nicht alles. Ich kann auch ein Verkaufsteam aufbauen, ich kann es leiten, weiß, wie man mit Umsatzzahlen umgeht, ich weiß, wie man das Ganze auch misst und überwacht. Aber was hat jemand davon, wenn er das tut? Gar nichts. Denn dann leite ich letztlich seinen Laden, denn ich lerne jeden Tag von seinen potenziellen Kunden, was genau stört euch an meinem Produkt, das ich hier verkaufe, das ihr nicht wollt? Was genau müsste anders sein? Was müsste verbessert werden? Etc. Also ich lerne die Zielgruppe komplett in- und auswendig kennen. Ich könnte also sofort morgen meine eigene Firma aufmachen und das Produkt so verbessern, dass es sich richtig gut verkauft. Mache ich natürlich nicht. Ich erzähle es dem Eigentümer, der mich engagiert hat. Was macht er in der Regel? Der hört nicht zu. Der hat nämlich lange selbst entwickelt und ist der Meinung, sein Produkt ist das Beste der Welt. Im schlimmsten Fall stellt er jemanden ein, der gar nicht verkaufen kann. Und er erzählt ihm dann jeden Tag, ja, das lässt sich nicht verkaufen, weil dies, das und jenes. Was will er mit ihm diskutieren? Er kennt seine Zielgruppe nicht, er weiß nicht, was die argumentieren. Er muss es hinnehmen und läuft gegebenenfalls in eine Never-Ending-Story keinen Umsatz zu machen. Und deswegen muss er es selber lernen. Erst wenn er selber in der Lage ist, sein Produkt zu verkaufen, kann ihm kein Vertrieb mehr erzählen, ja, das geht nicht, weil das erzählt mein Vertrieb mir ständig. Und wenn ich neue Leute im Vertrieb hole, erzählen ihm auch erstmal, warum das alles nicht funktioniert. Und dann sage ich zu denen, komisch, ich habe das Ding gestern 5-mal verkauft. Aber wie, du verkaufst es selber auch? Sag ich, ja klar, ich muss ja wissen, was am Markt los ist. Also erzähl mir nichts. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ich selber kann, kann ich Inserate schalten, weil ich weiß, worauf muss ich eingehen. Dann habe ich nämlich diesen kleinen Vorsprung, dass ich genau auf den Punkt eingehe, den meine Konkurrenz nicht berücksichtigt und wo ich dann plötzlich eben Leute akquiriere, wo die sagen, ah, das, dann ist es interessant. Oder ich kann meinen Vertrieb selber schulen und wenn der kommt und sagt, ja, die sagen immer dies, die sagen immer das, was soll ich ihnen da, dann kann ich ihnen helfen, kann sie verbessern, bis sie gute Umsätze machen. Ganz, ganz wichtiges Thema.
Ja, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Zielgruppe kennen, verstehen und erst dann quasi auch, wie ich A, zu verkaufen habe und B, auch so ja Ads, Inserate oder sonstiges aufsetze.
Ja, Frage an dich, auch so ein Lieblingsthema von Leuten, die zu uns kommen und sagen, ja, was muss ich denn auf LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter für Postings machen, um Umsatz zu generieren? Ich habe ja den Plan, ich baue mir da jetzt die große Reichweite auf und dann mache ich interessante Content-Postings und dann kaufen die Leute, die mir folgen, kaufen dann mein Produkt und dann mache ich riesen Umsätze.
Ja. Ah, eine schöne Frage. Also Posting Nummer 1 sollte wie folgt aussehen. Du brauchst keine Postings, also du brauchst kein Content-Marketing da draußen. Also es ist immer ein Trugschluss, dass man da draußen auf LinkedIn, auf Facebook oder auf Instagram irgendwelche ja Postings raushauen muss, ja diese sogenannten Content-Postings, wo ich mein Thema näher beleuchte, ja den Leuten einfach was erkläre. Und Ziel soll dann immer sein, ich gebe Content raus, die Leute erkennen mich und meine Expertise, sehen sie an und denken sich, boah, der weiß ja sehr, sehr viel, deswegen ist es immer so irgendwie auf Social Media so ein gewisses Wettrüsten. Ne? Wer hat den besseren Content-Post gemacht? Wer hat mehr reingesteckt? Problem dabei ist dann oft, dass man A, sein Wissen komplett rausgibt und B, so viel Zeit da rein investiert, dass man keine Zeit hat mehr zu verkaufen, das heißt nicht mehr rausgeht, akquiriert und wirklich Umsatz macht. Das heißt, wer Content-Postings da draußen macht, ja, der verbrennt Geld, verbrennt seine Zeit, ja, und damit, wie gesagt, Geld, die er oder das er eigentlich machen könnte, wenn er das nicht tun würde. Und genau, die Leute stellen sich immer vor, ich gehe raus und mache Content, wie gesagt, und mein Expertenstatus wird unterstrichen. Ich bekomme mehr Vertrauen der Zielgruppe. Es kommen neue Leute auf mich zu. Und die haben dann quasi schon Geld in der Hand, wedeln mit dem Geld und ich kann einfach nur Bestellungen entgegennehmen. Ja, und meistens sind es die Leute, die Angst vor Kaltakquise haben, Angst vorm Akquirieren haben, nicht wissen, wie sie verkaufen sollen, irgendwo ja auch so ein bisschen Angst vorm Kunden haben, weil sie einfach das Thema Verkauf vermeiden wollen und wollen diesen Ausweg gehen von ich mache Content-Posting, um sich dann irgendwo den Tag oder die Zeit zu vertreiben und da wirklich, ja, da draus zu gehen, zu akquirieren und zu verkaufen. Ja, also häufig liegt's am Mindset, ja, da das richtige Mindset zu haben und, ja, rauszugehen und endlich zu verkaufen sozusagen. Also das ist, ja, nochmal unterstrichen, du brauchst kein Content-Posting. Ja, du kannst ja auch ohne Content-Postings einen guten ja, Namen aufbauen, einen guten Expertenstatus aufbauen. Du brauchst auch keine Reichweite dafür. Also völlig überbewertet, völlig überbewertet.
Ja, so eine ganz kleine Anmerkung von mir dazu. Ich habe mit meinem privaten Account, über den ich meine Bücher auch sehr gut verkauft habe, über 30.000 Follower. Aber je mehr ich mich darauf konzentriere, Zielgruppen selber zu erschließen, umso inaktiver wurde ich in den Social Networks. Twitter über 10.000 Follower, Facebook-Fanpage, glaube ich, 25.000. Ich habe neulich hat mich mal jemand gefragt, wie viele Follower hast du denn in allen Netzwerken all over als Peter Cavendish? Und dann habe ich mal zusammengezählt, da kam ich auf 150, 170.000. Aber ich bin fast nicht mehr aktiv, weil ich brauche es nicht. Darüber macht man keinen Umsatz. Das sind keine Kunden. Das ist eine Fanbase, die ist auch wichtig, aber die baue ich auch nicht von heute auf morgen auf. Ich habe vor 10 Jahren angefangen, meine Follower aufzubauen. Ja, und das hat eine ganze Weile gedauert. Also das noch so als kleine Anmerkung dazu. Ja, deine nächste Frage, Tom.
Ja, meine nächste Frage ist, was für eine Haltung oder was für ein Mindset brauche ich, wenn ich ja rausgehe und verkaufe? Also wenn ich jetzt im Verkaufsgespräch sitze, was für ein Mindset muss ich da mitbringen? Wie muss ich mich dort ja verhalten, um dann auch wirklich ja den Abschluss zu machen und authentisch und gut rüberzukommen, sag ich mal?
Also ich halte da ein paar Punkte für ganz, ganz explizit am wichtigsten. Erstens, ich muss mein Produkt in- und auswendig kennen. Ich muss es rauf und runter erklären können. Es darf keine Frage geben, bei der ich sagen muss, das muss ich abklären. Das ist nämlich genau die Callcenter-Mentalität. Ja, wir kennen das alle. Wir stellen eine Frage außerhalb der Norm und die ist nur 1 Millimeter neben der Spur und schon heißt es, ja, da muss ich erst nachfragen. Das heißt, dann weiß ich, da sitzt jemand, der ist angelernt, aber der kennt das Produkt nicht. Das ist auch wieder was ein bisschen den Kreis schließt zu dem, was ich vorhin sagte. Vertrieb einfach einzustellen, zu sagen, macht mal, dann werden die immer zu mit irgendwelchen Fragen kommen. Weil die das Produkt nicht kennen, nicht lieben. Ich muss das Produkt in- und auswendig kennen, ich muss jede Frage beantworten können. Ich muss wissen, dass das Produkt exakt die Lösung bietet, die mein Gegenüber haben möchte. Verkauf bedeutet nämlich nicht, was landläufig die Meinung ist, ich drehe jemanden alles an, Hauptsache ich verdiene Provisionen. Verkaufen ist im Gegenteil ein Heilungsprozess. Das heißt, ich heile einen Schmerz, den jemand hat, oder ein Bedürfnis, das ich stille, oder ich verbessere seine eh schon gute Situation und mache sie noch schöner. Was auch immer. Ich bringe ihm etwas, was genau darauf zugeschnitten ist, was er braucht. Deswegen funktioniert Verkauf auch nicht anrufen, abschließen. Ich muss erst mal wissen, was will mein Gegenüber. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Ich habe ein Produkt, das ist starr. Dann muss ich fragen oder muss ich abklären, braucht der andere dieses Produkt? Dann kann ich es ihm anbieten. Braucht das nicht, kann ich versuchen, es ihm anzudrehen. Aber dann bin ich kein Verkäufer, dann bin ich ein ethikloses Arschloch. Entschuldigung. Ist so, weil ein guter Verkäufer kann alles verkaufen. Ich könnte heute auch im Eskimo einen Kühlschrank verkaufen. Dieser blöde Witz, ja, aber ich könnte es. Weil ich hätte genug Argumente, dass er kauft. Aber ich tue es nicht, weil ich weiß, er braucht ihn nicht. Ja, und das ist diese Verantwortung im Verkauf, und die muss man sehr ernst nehmen. Habe ich kein starres Produkt, sondern habe ich die Möglichkeit, eine Dienstleistung oder was auch immer, oder auch ein Produkt anzupassen oder eine Dienstleistung anzupassen, muss ich umso mehr wissen, was will der andere, was braucht er. Und dann stelle ich ihm das zusammen und dann biete ich ihm das an. Und das ist ganz, ganz wichtig im Verkauf, genau darauf einzugehen, was will der andere, was braucht er. Ein guter Verkäufer, und ich habe das vor wenigen Wochen erst erlebt mit einer, ja, ich sage immer, sie ist eine Göttin am Telefon, neu bei uns im Team, erfreulicherweise, Grüße gehen raus an dieser Stelle an Marlene. Und Marlene habe ich schon lange auf dem Schirm gehabt und Marlene hat mich tatsächlich, ich konnte mein Glück kaum fassen, auf Instagram akquiriert und mir einen Sales Call angeboten, einen Quali Call angeboten. Und ich bin darauf eingegangen und dann redeten wir 15 Minuten und ich habe nicht gesagt, dass ich sie schon kenne und dass ich sie auf dem Schirm habe und dass ich sie gerne bei mir im Team hätte. Ich habe ihr einfach gesagt, was ich mache, was ich tue. Und sie hat mich gefragt und dies und jenes. Nach 15 Minuten hat sie zu mir gesagt, Peter, ich glaube nicht, dass es etwas gibt, was ich für dich tun kann, weil du hast bereits alles, was du brauchst. Da kann ich nichts erfüllen. Ich freue mich, es war ein nettes Gespräch. Lass uns doch einfach in Kontakt bleiben. Und das macht einen richtig guten Verkäufer aus. Im richtigen Moment zu erkennen, wenn er sagt, der braucht es jetzt nicht. Dann hinterlasse ich einfach nur good emotions, weil irgendwann sieht man sich immer wieder und dann habe ich vielleicht was er braucht oder er braucht es dann. Wenn ich ein schlechter Verkäufer bin, ist es mein Exit, mein Notausgang. Ja, war schön, dass wir mal ein nettes Gespräch hatten. Schauen wir mal. Nein, das ist dann aufgeben. Also muss sehr gut, das können aber nur die Profis unterscheiden, wo sage ich, hier geht nichts oder wo ist es ein Aufgeben. Das sind für mich so die entscheidenden Punkte.
Ja, sehr gut auf den Punkt gebracht. Also sehr, sehr wichtig. Die Haltung eines Verkäufers und auch zu wissen, hey, wenn der meine Dienstleistung ja nicht braucht, ich kann da kein Problem lösen, dann auch zu sagen, okay, dann kann ich dir eben nichts verkaufen, dann bist du eben nicht ja in meiner Zielgruppe, aber das ist dann auch vollkommen okay.
Ja, meine Frage an dich, glaube ich auch ein beliebtes Thema bei dir. Warum brauche ich heute eigentlich nicht mehr wirklich eine Social Media Agentur? Warum hat sich der Markt innerhalb von nicht mal 2 Jahren so brutal geändert, dass das, was alle gehypt haben, jeder hat sich nur noch damit selbstständig gemacht. Jeder hat ein Schweinegeld gezahlt für Coachings, nein, für Learnings. Wie mache ich eine Social Media Agentur auf? Warum ist die Geschichte so schnell abgehakt? Warum ist das so schnell abgeschlossen worden wieder? Warum interessiert das keinen mehr? Und verbunden mit dieser Frage, was hältst du von diesen ganzen Gurus auf YouTube, die jeden Tag neue Videos posten? Ich habe den Algorithmus von Instagram geknackt. Hast du innerhalb von einem Monat 10.000 Follower. Hier, so machst du Umsatz und lebst von Instagram. Gehört ja alles mit zu diesem Social Media Agentur.
Ja, also dazu muss man verstehen, dass der Hintergrund damals, ja, vor jetzt so 3 Jahren oder so, wo das ganze Thema so richtig aufgekommen ist, also die ganzen Trends kommen ja aus den USA rüber. Das heißt, alles, was so in den USA jetzt passiert, kommt so 3-4 Jahre später nach Deutschland. Also es ist eigentlich überall. Also, ne? Und auf jeden Fall kam dann dieser Trend hier rüber von den Social-Media-Agenturen, ja, und die wurden dann hier groß gemacht. Grund war oder was versprochen wurde, das geht einher mit dem Thema davor, dass viele Firmen gedacht haben, hey, ich muss mich digitalisieren, ich muss irgendwie online gehen und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das heißt, oft wurden hier Firmen angegangen, die entweder gerade erst auf Social Media waren oder noch gar nicht auf Social Media waren, ja, und irgendwie ja eine Facebook-Seite erstellt hatten, aber von Instagram und Algorithmus und sonstiges keine Ahnung. Und ja, dann wurden die Social-Media-Agenturen hier aus dem Boden gestampft. Das heißt, man ist als Social-Media-Agentur, macht man eben ja diese sogenannten Content-Postings. Man schaut, dass man das Unternehmen auf Social-Media gut platziert sozusagen. Was ja auch nicht verkehrt ist, weil wenn ich jetzt irgendwie einen guten Tierarzt suche oder irgendwie eine Wellness-Hotel oder sonstiges, dann suche ich natürlich auf Social Media nach Bildern. Das heißt, ich muss natürlich online sein, das ist klar. Aber irgendwo haben die Hotels oder ja, was auch immer da eine Social Media Agentur gebucht hat, haben dann gesehen, dass sie eben nicht großartig viel Umsatz machen dadurch. Ja, das heißt, die haben gesehen, was ich dieser Social Media Agentur bezahle, dass macht sich irgendwo nicht bezahlt. Ja, das heißt, ich bin.
Darf ich da kurz noch eine Frage mit reinstellen, Tom?
Ja, klar.
Interessiert, weil es war ja, glaube ich, immer so, ich kann mich noch erinnern, 1,5-2 Jahre her, ne, da kamen die ja, haben gesagt, ja, du musst hier so einen geilen Look haben, deine Fotos müssen alle mit dem gleichen Filter gebrandet sein und du musst, wenn du auf Instagram gehst, und dann scrollt einer durch, das muss ein Farbthema sein, es muss komplett einheitlich ausschauen. Manche haben sich dann so verrenkt. Ich kenne so Leute, die haben dann so, wenn du den Stream aufrufst auf Instagram, links sind nur Sprüche, in der Mitte sind nur Fotos, rechts ist nur irgendwie ein Landschaftsbild. Also die sich da kaputt machen an Zeitaufwand in der Gestaltung und denken, das bringt mir die Kunden. Und es ist doch letztlich so, dass es eigentlich heutzutage, das ist eine Visitenkarte, wo ich mal gucke, existiert dieses Unternehmen, diese Person, hat er mal irgendwas Relevantes zu dem, was er mir gerade erzählt hat, was er macht, auch wirklich online gestellt. Und in der Regel die Leute doch heute über Google gehen. Und wenn sie auf Google gehen, bei mir zum Beispiel, Nicht, dass ich mich jetzt regelmäßig google wie so ein selbstverliebter Kerl, aber man schaut ja ab und zu mal und dann findet man, sehe ich bei mir, kommt bei Google, hat hier auf Instagram Folgendes gepostet, hat hier den Tweet auf Twitter geschrieben, hat auf Facebook den Beitrag gepostet, hat auf LinkedIn das gemacht. Das heißt, die Leute gehen teilweise gar nicht mehr in die Social Media Plattform rein, weil sie sehen sie in Google und sagen, ah, okay, passt zu dem, was sein Mindset ist, was er mir gerade erzählt hat. Damit kann ich leben, dann kann ich mit ihm weitersprechen. Das, glaube ich, ist ja so, das ist auch das Problem, oder wenn ich es richtig verstehe.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also natürlich, wenn es da zig Social-Media-Agenturen draußen gibt, irgendwo muss man sich dann natürlich abheben. Und dann wurde, ja, ich kann den Algorithmus besser als die Agentur in, ja, keine Ahnung, da und da. Oder wir machen die besseren Fotos, irgendwo musstest du dich dann abheben. Dann ist das Ganze eben halt so eskaliert, dass man sich da so vertieft hat und das eigentlich den Unternehmen keinen Umsatz gebracht hat. Und das war halt das große Problem. Und dann ist das Ganze auch wieder zusammengebrochen, weil es hat im Endeffekt kein spezifisches Problem gelöst. Irgendwann waren alle Unternehmen online. Die Digitalisierung war abgeschlossen. Ja, ich habe jetzt eine Instagram-Seite, sind ein paar Fotos online, alles gut. Aber es bringt mir nicht mehr, wenn ich noch mehr Bilder poste. Ja, und dann war das Problem gelöst und die Social-Media-Agenturen waren weg. Und dann ging es um das Thema, hey, jetzt brauche ich aber Kunden. Wie komme ich an Kunden? Hey, ich muss irgendwie entscheiden, ich muss rausgehen. Das
alte Thema, ne?
Ja.
Das war ja, glaub, bei Social-Media-Agenturen war ja, glaube ich, üblich früher, dass, da hat man ja im Prinzip nicht gesagt, ich zahle jetzt einmal und richtet mir die Accounts ein. Das war ja mehr so eine Geschichte, ich zahle einmal, richtet mir das ein und dann zahle ich monatlich.
Ja, genau.
Am Laufen haltet, glaube ich. Das war ja das System eigentlich, ne?
Ja, genau, richtig. Als Agentur verdienst du ja Geld dadurch, dass du eine fortlaufende Dienstleistung hast und die Kunden hast, behältst. Ja, und nicht in, du lebst ja nicht von Einmalzahlungen, so wie im Coaching-Markt beispielsweise. Und ja gut, irgendwann, wenn du dann deine, sagen wir mal, 100 Beiträge online hast, da kommt dann natürlich nicht mehr so viel rein wie am Anfang, wenn du online gegangen bist. Und dann sehen die Unternehmen den Sinn nicht mehr, kündigen dich, dann musst du dich wieder um neue Kunden kümmern und so ist das ganze System irgendwann zusammengebrochen.
Ja, verstehe. Ja, okay.
Ja, meine nächste Frage ist, was müssen sowohl Kunden als auch Geschäftspartner an drei, ja, was sind ja so die wichtigsten, ja, Eigenschaften oder Fähigkeiten, will ich mal sagen, so die du sowohl an Kunden, also die mitbringen müssen, um gecoacht zu werden oder eben halt die Partner, Geschäftspartner mitbringen müssen, um ja mit dir zusammenzuarbeiten oder ja Kooperation oder wie auch immer. Also was sind da so unternehmerische Eigenschaften, Fähigkeiten, die dir wichtig sind?
Also an allererster Stelle, was mir am allerwichtigsten ist, ist absolute Ehrlichkeit und Transparenz. Also ich kann nicht leiden, Spielchen zu spielen, Produkte anzubieten, die ihr Geld nicht wert sind, so nach dem Motto, haha, das ist eigentlich Schrott, aber ich habe hier ein Konzept entwickelt, wie ich aus dem Schrott richtig viel Geld mache. Ganz lustige Anekdote am Rand, ich habe vor Jahren meinen Bericht gesehen, da kamen die ersten Navis fürs Auto auf und er hat also ein vermeintlich, er meinte, er sei clever, ich fand, er sei einfach nur ein dreckiger Betrüger. Typ hat also dann folgende Geschäftsidee entwickelt. Er hat den Leuten ein Navigationssystem verkauft für 1.500 Mark, was nur ein Drittel von dem war, was die damals tatsächlich gekostet haben, wenn man sie echt gekauft hat. Und dann hat er den Leuten einen Karton geschickt und der Karton, der war richtig schwer und wertvoll, hat sich da angefühlt. Und in diesem Karton war nichts anderes drin als ein Stadtplan, eine Landkarte von Deutschland und ein Ziegelstein. Warum der Ziegelstein? Damit sich das Paket so anfühlt, dass es auch annimmt, ah, da scheint ein Gerät drin zu sein. Sonst hätte er vielleicht die Annahme verweigert. Der hat damit Hunderttausende gemacht und da er es so clever formuliert hat, hat er noch nicht mal eine Straftat begangen und hat sich dann ins Fernsehen gesetzt und hat gesagt, ja, er saß da mit zwei Partnern zusammen und da hatten sie die Idee, man müsste mal irgendwas erfinden, was nichts kostet, aber viel Geld bringt. Und da hatten sie halt das so als Gag und haben gar nicht gedacht, dass es sich so gut verkauft und haben damit ein Schweinegeld verdient. Sowas kotzt mich an. Ja, mein Punkt 1, absolute Ehrlichkeit. Punkt 2, ich mag nur authentische Menschen, egal ob Geschäftspartner oder Kunden, wenn die nicht authentisch sind, wenn die irgendwas spielen, dann gebe ich Ihnen vielleicht noch den Rat, klär das erstmal mit dir selber, was du da eigentlich für eine komische Einstellung hast. Aber damit will ich nichts zu tun haben. Und Punkt 3, absolutes Vertrauen. Ich muss deinem Kunden absolut vertrauen können, dass unser Verhältnis so ist, dass er mir alles sagt und ich ihm Dinge weitergebe, die für ihn sind, für die er mich bezahlt und nicht dafür, dass er sie dann sofort auf Instagram, Twitter raushaut oder sonst irgendwas. Und bei Geschäftspartnern dieses Vertrauen, dass ich einfach weiß, ich kann mich blind auf die verlassen, egal was ist, jeder springt für den anderen ein, wie die drei Musketiere im Prinzip. Ne? Das ist ja bei uns auch, neben der Bad Boy Company haben wir noch 3.1. Die 3 steht für Tom, Louis, dich, für die Annika und an dritter Stelle mich. Punkt 1, das 1 steht für den speziellen Menschen, den wir weiterhelfen, ihre Ziele zu erreichen. Und bei uns dreien ist es auch so. Einer für alle, alle für einen, ne? Wie die drei Musketiere. Jeder steht für den anderen ein, weil er weiß, er kann sich blind auf ihn verlassen. Wie so Navy Seals. Ich muss mich nie zu meinen Partnern umdrehen, weil die werden mir nie in den Rücken fallen. Ich kann ihnen absolut vertrauen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Alles andere, Umsatz, Geld verdienen, Spaß haben, das ergibt sich dann automatisch von alleine, wenn man diese 3 Punkte erfüllt hat oder beachtet hat.
Ja, ich wollte sagen, das ergibt sich dann ja. Ne? Ich meine, wenn die Grundbasis steht, dann hat man gleichzeitig Spaß. Man kann, wenn man sich vertrauen kann und kann Umsatz machen, kann Gas geben, kann lachen, kann über ja private Dinge reden, wie auch immer, und kann dann auch bei den Kundensachen jetzt vorankommen, kann die voranbringen, und wenn sie dann mitarbeiten, denen man denen vertrauen kann und so weiter. Ja.
Ja, letzte Frage an dich, dann hast du noch eine übrig. Ich nehme jeden Umsatz mit, weil ich kann nicht auf das Geld verzichten, und bevor ich jetzt hier gar nichts habe, nehme ich lieber 1.000 Euro, bevor ich gar nichts habe, weil es kommen ja auch wieder bessere Zeiten.
Was ich davon halte?
Genau, was du von diesem Mindset hältst.
ja, sehr gute Frage. ich muss sagen, von den Leuten halte ich gar nichts, weil die erstens dadurch, dass sie sagen, ich nehme jeden Punkt irgendwie mit, sich erstens selber verbiegen, ja, weil sie den Auftrag vielleicht nicht machen wollen, dann sich selber verbiegen, also sich selber irgendwo ja untreu sind oder sagen, ja komm, ich muss das jetzt irgendwie machen, dadurch dann beim Kunden auch schlechte Ergebnisse abliefern, weil sie da eigentlich gar keinen Bock drauf haben, und dadurch, dass sie irgendwo alles mitnehmen, ja, ist es das Problem, dass sie nicht positioniert sind, also das ist eigentlich so das Hauptproblem von den Leuten. Dadurch kennen sie ihre Zielgruppe nicht, und dadurch müssen sie oder können sie nicht rausgehen und sagen, ich mache das. Ja, das heißt, die haben einfach zu wenig Kunden und müssen dadurch oder machen dadurch eben alles und sind irgendwo, haben so ein Bauchladengeschäft und ja, sind Mädchen für alles. Also ich halte von den Leuten gar nichts, weil die Ergebnisse scheiße sind, die sich selber irgendwo untreu sind und ja, es den Kunden auch irgendwo nicht weiterbringt. Ja, auch wenn man erst sagt, ja, kann ich. Ja, das ist so eine kurze Antwort von mir, weil ich würde die Frage gerne einfach zurückgeben, weil ich die sehr, 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 sehr gut finde.
Ja, gerne. Ja, hast du gut auf den Punkt gebracht. Letztlich ist da alles mit drin. Deswegen werde ich mit einer kleinen Geschichte antworten, wie ich gelernt habe, zu seinem Preis zu stehen. Ich bin immer gerne der Erzählonkel. aber das letztlich ergänzt ist im Prinzip genau das, was du gesagt hast. Und zwar, ich war ja in meinem früheren Leben Immobilienprojektierer in München. Ganz kurzer Abriss: Projektierer heißt, man bekommt irgendein Stück Stein von irgendeinem Menschen, dem das gehört, und er sagt, bitte mach da das Optimale draus. Ja, ob das Optimale dann ein Wohnhaus ist, oder man so lange kämpft, dass man statt einem 5 Häuser aufs Grundstück bauen darf, was auch immer, egal. Auf jeden Fall hatte ich von dem ein Objekt. Das war eine riesen Gewerbehalle, 11.000 Quadratmeter in Hochregallagerhalle, also die 11 oder 12 Meter Höhe hat, ganz, ganz selten. Es war ein Bürogebäude dabei mit 500 Quadratmetern. zwei LKW-Anfahrtszonen, Kundenparkplätze, Mitarbeiterparkplätze, alles eingezäunt. Das ist eine richtig geile Firma letztlich. Und der hat gesagt, ich kriege das Ding nicht auf den Markt, weil es ist für alle zu groß. Mach irgendwas draus. Und da habe ich gesagt, gut, das Lager, 11.000 Quadratmeter, ist geil, aber es ist kalt. Isolier das Ding, mach eine Luftheizung rein, also eine Luftgebläseheizung, dass es beheizbar ist, dass man eine Produktion aufbauen kann. Modernisiere das Bürogebäude im Hinblick auf Böden, da gehört der Linoleum raus. Wir haben also gut, ich habe also, das ist die Arbeit des Projektierers, die Braut hübsch zu machen, um sie dann gut zu verkaufen. Und dann hatte ich also tatsächlich das Ding am Markt und irgendwann meldet sich bei mir ein Makler und er sagt, der hätte da einen Kunden und das wäre ein Startup und die machen das und das richtig geil. Das ist neueste Technologie, die wären interessiert. Und ich war gerade in Italien unterwegs und ich habe gesagt, ja, dann war ich noch ganz jung, eins meiner ersten Projekte. Dann habe ich gesagt, ja, okay, können wir machen, tralitala, soll das anschauen. Die haben das besichtigt. Und dieses Startup hat gesagt, ja, wir sind noch 5 Jahre durchfinanziert, wir haben Geld, wir würden es gerne nehmen. Dann können wir unseren geilen Scheiß in dieser Riesenhalle produzieren, können es von den LKWs abholen lassen, nach ganz Europa verfahren und haben noch 500 Quadratmeter Verwaltungsgebäude, genau was wir brauchen. Und dann ging es um den Preis. Der Preis war auch akzeptiert. Das Ding hat gekostet damals 25.000 oder 30.000 Monatsmiete, keine Ahnung, ist egal. Auf jeden Fall gab es natürlich auch eine Provision zu verdienen. Und die war in dem Fall 5 Monatsmieten war die Provision, also richtig Geld. Ne? 25.000, 30.000 mal 5. Und dieser andere Typ hat gesagt, ja, ich bringe ja den Kunden und dann teilen wir uns. Und ich sage, ja klar, selbstverständlich teilen wir uns. Und dann sitze ich in einem Café in Rimini, ich weiß noch wie heute, meine Tochter ist rumgelaufen, ein bisschen spazieren gewesen. Und dann ruft mich der Makler an und sagt, ja, okay, also die würden das nehmen, aber die zahlen nicht die Provision, das sehen die nicht ein. Und ich so, Gott, ich verliere das Geschäft. Da habe ich gesagt, ja, dann machen wir doch einfach nur ein Drittel von der Provision, haben wir immer noch gut verdient. Dann sagt dieser Typ zu mir, ja, sehe ich auch so, ich frage mal meinen Chef. Dann ruft er mich nach einer halben Stunde an und sagt, ja, ich habe jetzt mit meinem Chef gesprochen. Und mein Chef sagt, wenn die nicht die volle Provision zahlen, dann sollen sich das Ding in den Arsch stecken, weil er wird sich garantiert nicht für den Drittel erniedrigen, denen das hier zu vermitteln, wo es genau passt und alles erfüllt, was sie gesucht haben, und zwar seit 1,5 Jahren, weil so ein geiles Ding gibt es auf dem Markt gar nicht. Dann habe ich mir gedacht, oh Gott, die werden das ablehnen, die werden das nicht machen. Dann habe ich gar nichts verdient, fange ich wieder von vorne an. Und am Ende des Tages, was war? Der CEO hat gesagt, hat mich angerufen, hat gesagt, also, er hat sich das immer durch den Kopf gehen lassen, das Ding erfüllt ja wirklich alles, was er haben will. Er wollte halt mal probieren, aber selbstverständlich jetzt halt die volle Provisionshöhe und er möchte gerne sofort den Mietvertrag, damit sie loslegen können. Und dann war ich irgendwo im Süden in Italien gesessen und habe Geld ohne Ende verdient und mir gedacht, okay, so läuft es also. Du gibst einfach nicht nach, wenn es den Wert erfüllt, gibt es keinen Grund, vom Listenpreis abzuweichen. Und daran halte ich mich bis heute. Ich bin ein ganz großer Verfechter. Bei mir wird Listenpreis bezahlt, weil ich lege den Listenpreis fest, also den Preis für ein Produkt, und ich baue keine Puffer ein. Weil Leute, die sich runterhandeln lassen, haben entweder einen Puffer eingebaut oder sie arbeiten im Verlustbereich. Und wenn sie im Verlustbereich arbeiten, sind sie schlechte Kaufleute. Und wenn sie Puffer einbauen, sind sie miese Kaufleute. Ich bin aber ein guter Kaufmann. Das heißt, ich kalkuliere den Preis und ich sage den Leuten klipp und klar, das ist Liste, das wird bezahlt. Und wenn mich einer heute fragt, seit damals, wenn mich einer fragt, was können wir am Preis noch was machen, gibt der von mir immer die gleiche Antwort. Jederzeit. Ich habe nach oben keine Limits. Dann lachen die und zahlen die Liste. Und das ist der Punkt.
Ja. Ich liebe deine Geschichten. Also ich feiere
danke, also, danke. Wenigstens einer.
Ah, ich glaube, das feiern noch ein paar mehr. Das feiern noch ein paar mehr.
Ja, ja wirklich. Tom, dann sind wir ja praktisch, haben wir uns jetzt ein bisschen mal so gegenseitig interviewt sozusagen. Bald wird ja die Marlene auch mal bei uns im Podcast sein, hatten wir angekündigt. Ansonsten, liebe Leute, die ihr uns zuhört, uns feiert oder auch nicht oder zumindest da seid, kommt zu uns, Wir haben wunderbare Coachings und wir haben vor allen Dingen wunderbare Möglichkeiten, euch zu zeigen, wie ihr eure Ziele erreicht, wie ihr das bekommt, was ihr wollt, weil unser immer wieder gern genommener Spruch, wir wissen, wie es funktioniert. Wir beweisen es jeden Monat selber, indem wir selbst Umsatz machen und nicht nur von anderen Umsatz verlangen. Wir wissen, wie es geht und wir zeigen euch das auch, wenn ihr das wollt. Also kommt hier auf die gute Seite der Macht sozusagen. Es macht richtig Spaß, Geld zu verdienen, Freude zu haben und dabei unseren Ehrenkodex zu wahren, denn das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das war's von meiner Seite, glaube ich.
Ja, sehr, sehr guter Podcast. Hat mir gefallen, dieses Interview. Ich stelle dir eine Frage, du mir. Und ja, wie du schon richtig gesagt hast, ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen. Erster Link in den Shownotes, in der Beschreibung draufklicken, sich bewerben bei uns und ja, den nochmal kurz zum, wir hatten vorher jetzt, war das, ja doch, das war, letztes Wochenende hatten wir Workshop, das heißt, der ist vorbei, alle Leute, die sich angemeldet haben, über den Link, die waren sozusagen anwesend, hat uns sehr gefreut. Wir werden auch in Zukunft vielleicht nochmal den einen oder anderen Workshop machen, werden euch das dann wieder wissen lassen. Genau, deswegen jetzt wieder der erste Link in den Shownotes mit der Bewerbung, nicht mehr der zweite. Und genau, in diesem Sinne, ja, wünschen wir euch dann noch ein angenehmes Wochenende. Für die Leute, die unseren Podcast noch nicht bewertet haben, Apple-Gerät kaufen, unbedingt bewerten und natürlich einen Kommentar schreiben, ne? Also nicht hier nur 5 Sterne und das war's, sondern natürlich auch was schreiben. Und genau, in diesem Sinne, von mir war es das auch. Wir hören uns dann nächste Woche um 12 Uhr wieder zum Business Lunch.
Yes, in diesem Sinne, diesmal kein Servus, sondern ein Ciao aus Italien und ja, wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Bye, bye.